Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Investor und Unternehmer Leni Fischer. Lieber Leni, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast, vielleicht gleich zu Beginn. Was ist für dich die Schlagzeile der Weltwirtschaft von dieser Woche? Was ist das erste Thema dieser Sendung?
Also, wenn wir das nehmen, die Schlagzeile Nummer 1 ist eigentlich die Rückkehr der Stagflation. Ich würde aber, bevor wir dahin gehen, erst über jemand anders sprechen. Jeden Freitag sozusagen fast, wie und täglich grüßt das Murmeltier, durften wir uns mit Donald Trump auseinandersetzen seit Wochen. Jetzt möchte ich einfach mal den Blick wieder nach China lenken, weil von China hört man gar nichts. Und das, obwohl es doch überall heißt, dass Asien in so hohem Maße von den Energieexporten durch die Straße von Hormuz betroffen ist. Umso verwunderlicher eigentlich. Ich habe mich da so ein bisschen versucht durchzulesen und habe drei Theorien gefunden. Ich sage, es sind ganz bewusst Theorien. Die erste relativ banal und einleuchtend. China profitiert diplomatisch enorm, sagen wir mal, von der besonderen Vorgehensweise von Donald Trump und der amerikanischen Regierung in diesem Krieg. Der Umgang mit den Europäern und auch mit anderen ist ja nicht in jedem Falle immer vergnügungssteuerpflichtig. Aus diesem Grunde nutzt also China diese sozusagen, sagen wir mal, dieses diplomatische Raubbeinertum der Amerikaner plus auch ihr militärisches Vorgehen, um sich noch mehr als Friedensstifter zu etablieren. Okay. Fein. Das alleine kann es aber nicht sein. Das zweite, ganz interessant, viel interessantere Argument ist, China profitiert relativ von diesem Krieg. Und das, obwohl es doch in hohem Maße von Energieimporten abhängig ist. Hier muss man zwei Dinge wissen. Erstens, China hat eine der intelligentesten, weil am pragmatischsten ausgerichteten Energiepolitik der letzten Jahrzehnte betrieben. Sehr viel auch in Erneuerbare investiert. Sie haben immer noch eine sehr hohe Abhängigkeit von Kohle, was relativ der günstigste Rohstoff ist zur Elektrizitätsgewinnung, einer der günstigsten. Sie haben die Kernkraft weiter ausgebaut und sie haben Gas eingesetzt. Und auch Hydro Kraftwerke. Sie machen einen enorm intelligenten, sehr pragmatischen, könnte die Bundesregierung mal in die Schule gehen, energiepolitischen Mix, ohne jede ideologische Scheuklappe. Und sie haben gigantische Ölreserven aufgebaut, so dass sie eigentlich im Moment gar nicht so betroffen sind. Zudem hat China von allen asiatischen Ländern die geringste Abhängigkeit von importiertem Öl. Ergo, die anderen Länder, die Wettbewerber Chinas im Exportmarkt, leiden mehr als China. Und in der Welt, wenn es den anderen noch schlechter geht als mir, geht es mir doch schon wieder viel besser, gewinnt China im Moment Marktanteile im Export dazu, nach einem Rekordüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar letztes Jahr in der Handelsbilanz. Deutschland war übrigens mal, weiß nicht, gefühlt vor langer Zeit Exportweltmeister, davon ist Deutschland jetzt sehr weit entfernt. Geht man davon aus, dass sie dieses Jahr bis zu 6% wachsen können, auch durch Verdrängung. Und das dritte, das gewagteste, aber nicht uninteressante Argument ist, China beobachtet das iranische Vorgehen mit der Straße von Hormuz ganz genau. China sieht, wie sich sowohl Putin als auch Trump eigentlich relativ blutige Nasen holen, weil der moderne, technologisch induzierte Krieg den Verteidiger bevorzugt. Also du brauchst weniger ökonomische Ressourcen, um dich effektiv zu verteidigen, als noch vor 10, 20, 30 Jahren in dem sozusagen alten Industriemodell der Kriegsführung, panzerbasiert und so weiter und so fort. Und du siehst, wie du mit relativ kleinen Maßnahmen wie der Iran über Wochen wirtschaftliches Chaos produzieren kannst. Mhm. Die Chinesen nehmen das als Blaupause, so die Theorie, um durch eine Blockade der Taiwans mit relativ geringen Mitteln ihre Politik zu Taiwan im Notfall durchsetzen zu können. Also keine Eroberung mehr, wie viele immer glauben, nächstes, übernächstes Jahr greifen sie an, was ich eh nie geglaubt, aber das ist eigentlich gar nicht der Stil der Chinesen, sondern im M&A-Geschäft nannten wir das früher Bear-Hug, also die Umarmung eines Bären. Du wirst sozusagen zu einem Deal genötigt, indem du von dem Bär ganz kuschelig so fest umarmt wirst, dass du kaum noch Luft kriegst und dann vor lauter Luft ringend sagst, ja, okay, alles gleich, mach, was du willst. Das sieht diese Strategie an. Wenn in jedem Fall, es ist interessant, China zu beobachten, es sieht so aus, dass China ökonomisch durch diese ganze Sache besser durchkommt, als man hätte denken können. Es verhält sich extrem ruhig, während sich, ich möchte fast sagen, der Westen jeden Tag immer weiter blamiert.
Ist das für dich diese Strategie auf leisen Pfoten? Ich meine, die Amerikaner, die nehmen das ja sicher auch zur Kenntnis, dass da China vielleicht sogar eben, wie du sagst, profitiert. Ist das beunruhigend? Ist das gut, dass sich da China nicht lautstark einmischt? Was ist da deine Gefühlslage
Ja,
zu den
zunächst einmal gut,
Werten?
dass sich China nicht einmischt, damit wir keine Eskalation eines potenziell Dritten Weltkriegs haben. Der Iran ist eigentlich ein Verbündeter Chinas. Also wir halten es ja für völlig normal, dass in jedem Falle China sich nicht um den Verbündeten Amerikas Taiwan kümmern darf, obwohl es direkt vor der Haustür liegt. Wir hingegen dürfen uns grundsätzlich um alles kümmern im Westen, weil wir ja immer irgendeine Begründung dafür haben. Es ist schon mal klug, dass die Chinesen das gut für uns, dass sie das nicht machen. Ja, es hängt davon ab, wie viel Angst du vor China hast als die neue dominierende Großmacht, was ich übrigens bezweifle, dass sie das wird. Ich glaube, dass Amerika natürlich im Moment gerade Sorge hat, dass sie sich in den Fuß geschossen haben mit diesem Krieg. Auch die etwas konfuse Rede von Donald Trump letzte Nacht lohnte sich nicht dafür aufzustehen, um 3 Uhr morgens unserer Zeit, zeigt das eigentlich. Es ist so eine Quadratur des Kreises. Wir haben eigentlich den Krieg schon gewonnen, aber wir werden jetzt noch mal 3 Wochen ganz hart angreifen und dann machen sie was. Also es ist dasselbe, was er seit 4 Wochen erzählt, sowohl als auch in diesem Wettkampf zwischen Amerika und China, wenn die Amerikaner die Iran-Situation nicht noch massiv drehen, hat China eindeutig einen Stich gemacht.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo. Eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Dieser Irankrieg ist ökonomisch gesehen, geopolitisch, wirtschaftlich für Amerika ein Fehler. Schlecht. Und für China, China ist eigentlich so der stille Gewinner dieses Krieges. Bis jetzt.
Bis jetzt und unter dem Vorbehalt und nach dieser Theorie, die aber gut begründet ist aus verschiedenen internationalen Wirtschaftszeitungen, die so ein bisschen sagen, hey, wartet mal, China geht es eigentlich relativ besser, die sind gar nicht so abhängig von den Importen wie zum Beispiel Indonesien oder die Philippinen oder auch Malaysia oder auch Vietnam, also Wettbewerber von ihnen an diesen internationalen Märkten. Sie gewinnen Marktanteile, das ist objektiv so, aber natürlich leiden sie auch, die Inlandsnachfrage fällt, das Wirtschaftswachstum wird geringer sein. Nur reden wir über das große Gespenst der Stagflation. Dieser Krieg hat die Tür geöffnet und die Stagflation steht wieder im Raum. Mich wundert das ein bisschen, weil zumindest wir Deutschen kennen eigentlich seit 6, 7 Jahren nur Stagflation. Das deutsche Wirtschaftswachstum strampelt sich so dieses Jahr langsam Richtung des Realniveaus, das es ungefähr schon vor Corona hatte. In der Zwischenzeit sind übrigens einige Millionen Menschen eingewandert. Das heißt, das Wirtschaftswachstum pro Kopf, der Kuchen ist nicht größer geworden, es sitzen mehr Leute am Tisch. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf fällt faktisch in Deutschland, was grotesk ist, weil eigentlich Einwanderung mit neuen Arbeitskräften zu Wirtschaftswachstum führen müsste. In Amerika ist das so, in Deutschland, das kann dank spezieller Maßnahmen der Deutschen nicht. Inzwischen ist es ein europaweites Phänomen. In Deutschland, fangen wir nochmal mit Deutschland, ist immer noch die größte Wirtschaftsnation im europäischen Raum, ist von den Wirtschaftsforschungsinstituten das Wirtschaftswachstum gestern halbiert worden in einem Ausblick von 1,3 auf 0,6, 0,5, 0,7%. Das bei einer gigantischen Schuldenaufnahme, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Also peinlicher geht's nicht für die Bundesregierung. Aber ganz Europa ist von dem Mehltau geringen Wirtschaftswachstums überzogen mit steigenden Inflationsraten. Das ist Stagflation. Die Älteren unter Ihnen werden sich daran noch erinnern können, als ich Primaner war, war Stagflation Ende der 70er das große Thema. Und die 70er waren kein schönes Jahrzehnt, sowohl am Arbeitsmarkt als auch an den Börsen. Typischerweise steigen die Zinsen und das Wirtschaftswachstum fällt. Das ist das, was zurzeit gerade passiert. Alle Auguren reden darüber, stehen wir also vor einer neuen Dekade Stagflation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser 4-5-wöchige Krieg alleine ein Auslöser sein kann. Aber es verändert sich gerade sehr viel. Aus England kam gestern die Nachricht, der letzte Großtanker mit Kerosin ist gelandet. Also wenn nicht bald was passiert, kann man nicht mehr nach London fliegen und zurück. Ich weiß nicht, was daran von Hiobsbotschaften sind und was daran Fakten, aber überall wird das Wirtschaftswachstum korrigiert. Wenn man eine Art Pyramide bilden wollte, müsste man sagen, Europa ist am meisten betroffen, weil Europa hat sich erfolgreich, das kannst du jetzt politisch bewerten, wie du willst, von russischen Energieimporten befreit. Ich sage das in Anführungsstrichen. Und dafür umso abhängiger gemacht von Energieimporten aus dem Mittleren Osten und aus Amerika. Hat kaum selber eigene Energie, hat aber eine riesige Wirtschaft. Deutschland ist in viel hohem Maße energieabhängiger, also Carbon-Importabhängig von Öl und Gas, als sie zugeben. Das ist natürlich sehr schlecht. Amerika hat durch Fracking, ist Netto-Energie-Exporteur. Das heißt, Amerikas Gesamtwirtschaft profitiert sogar von steigenden Rohstoff- und Ölpreisen. Sektoral gibt es Gewinner und Verlierer und fürs gesamtwirtschaftliche Wachstum ist es in der Regel nicht so gut, als wenn die Konsumnachfrage steigt. Aber der Hauptverlierer ist Europa. Und so dass man sich eigentlich wundert, mit welcher, sagen wir mal, also man wundert sich, wie wenig Maßnahmen gerade in Europa diskutiert werden, um, falls diese Situation im Mittleren Osten eskaliert, nicht in eine noch größere Bredouille zu kommen.
Stagflation, 70er Jahre, schrumpfendes Wirtschaftswachstum bei...
Nicht schrumpfen, sondern das Wachstum ist im Grunde genommen gerade mal so hoch wie die Inflationsrate oder ein bisschen mehr, während die Inflationsrate steigt. Schrumpft das Realwachstum. Also der Kuchen wird nicht besonders viel größer, aber mehr Geld reißt sich um den Kuchen.
Könntest du mal sagen, was das für den Einzelnen bedeutet? Was das, dieses Szenario in der Realwirtschaft für den Bürger für Auswirkungen hat? Ich meine, ich habe diese 70er Jahre jetzt nicht präsent, nicht erlebt. Was heißt das?
Naja gut, ich habe sie natürlich nur als Schüler und Primaner erlebt. Von daher... wir waren übrigens damals, ich möchte das mal zur Beruhigung aller derjenigen sagen, die immer als Generation Z hier diffamiert werden wegen Faulheit und Desinteresse. Meine Generation hieß damals in Deutschland die Null-Bock-Generation, weil wir kamen in eine, wir wuchsen sozusagen in eine Stagflation hinein und da sagte es, wozu sollst du denn eigentlich dich so anstrengen? Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, die Reallöhne steigen nicht mehr. Was soll das alles? Die Zukunft sieht grauen aus. Der Club of Rome hat gesagt, die Zukunft ist überhaupt der Untergang wegen der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Man erinnert sich, also manche Geschichten wiederholen sich doch immer wieder. Es ist dann am Ende alles ganz anders gekommen. Aber das war so die Stimmung. Das ist keine schöne Sache. Stagflation heißt, dein Geld entwertet sich schneller, als dein Einkommen steigt. Damit sinkt dein realer Wohlstand im Schnitt. Und ein Sinken des realen Wohlstandes fühlt sich sehr, sehr unangenehm in einer gesamten Volkswirtschaft an, weil es sozusagen Multiplikatoreffekte hat, die dann dazu führen, dass es mehr Firmenpleiten gibt. Du erlebst das gerade in Deutschland. Deutschland ist seit Jahren in der Stagflation. Also wir haben seit Jahren kein Wirtschaftswachstum real, aber steigende Inflationsraten seit 5, 6 Jahren. Du merkst das, wie die Stimmung im Land ist, wie das Realeinkommen der Leute sinkt, wie immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen. Jeden Tag so und so wie 1000 Industriearbeitsplätze. Stagflation ist keine schöne Sache. Die Frage, ob sie kommt, ist noch längst nicht ausgemacht. Es ist aber jetzt sozusagen diese Woche das Hauptthema der internationalen Wirtschaftspresse gewesen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass Deutschland noch eine ganze Zeit in der Stagflation verbleibt. Weil ich sage, es ist schon drin, auch ohne Iran-Krieg. Da brauchen wir keinen Donald Trump für verantwortlich machen, für die Misere, in der wir stecken. Hat auch viel mit unserer völlig verkorksten Energiepolitik zu tun, in Deutschland insbesondere, aber auch in Europa. Ich denke, dass wir in Europa noch vor einigen, insbesondere in Deutschland, vor einigen Jahren der Stagflation stehen. Ich denke, dass Amerika diesen Wirtschafts-Easy-Wachstumsbonus gerade mit Donald Trump dabei ist zu verlieren. Das können schon etwas schwierigere Jahre werden, die auf uns zukommen.
Was würdest du einem Bürger raten? Was würdest du dem Einzelnen, was kann man dagegen tun? Wie kann man sich in Sicherheit bringen, wenn jetzt die Politik nicht die entsprechenden Hebel in Bewegung setzt, um die Rahmenbedingungen quasi zu ändern, zu verbessern? Was kann der Einzelne tun?
Also wir reden hier ja eigentlich schon seit über einem Jahr, seit wir angefangen haben, von diesem Umfeld, in dem die Inflationsrate doch eher höher ist, als man denkt, das Wirtschaftswachstum doch eher niedriger, als man sich wünscht, und eine gigantische akkumulierte Menge an Schulden sozusagen wie ein Moloch über uns, ein Damoklesschwert über uns hängt. Und dazu nur die Zahl. Ende der 70er, als ich Primaner war, lag die Gesamtverschuldung der Wirtschaft in den USA, also die Schulden des Staates, die Schulden des Unternehmenssektors und die Schulden der Privathaushalte, gesamt akkumuliert bei dem Doppelten des amerikanischen Bruttosozialproduktes. Bei dem Doppelten, Entschuldigung, ganz wichtig, großer dummer Fehler von mir, war so hoch wie das Bruttosozialprodukt, also 100% des Bruttosozialproduktes. Heute liegt diese Zahl eher bei 300%, beim Dreifachen des Bruttosozialproduktes. Also die Realwirtschaft muss heute die dreifache Menge an Schulden finanzieren und ertragen. Das ist natürlich eher inflationär. Langfristig, diese Menge an Geld. Wir sehen es nicht so sehr in der Konsumenteninflation, wir sehen es seit 20 Jahren in der sogenannten Sachwerteinflation, Immobilien, gebrauchte Wagen und so weiter. Ich bleibe bei meinem Mix, 20%, vielleicht sogar ein bisschen mehr, bis zum Viertel in Liquidität halten, auch wenn das ein bisschen entwertet. Weiteres Viertel in Gold oder ähnlichen Sachwerten und die andere Hälfte in Aktien, Immobilieninvestments. Du kannst nur durch diese Art der intelligenten Streuung agieren. Der Goldpreis, wir hatten ja gesagt, ein bisschen von dem Goldgewinn verkaufen, weil Gold so extrem viel zu schnell, zu stark gestiegen ist. Es sind jetzt schon wieder so langsam Levels, wo man etwas von dem wieder zurückkaufen kann. In jedem Fall in Gold auch bleiben und nicht die Nerven verlieren, auch in den Aktien. Also ich bleibe bei meinem Portfolio ein Viertel Liquidität, wer weiß, was passiert, ein Viertel in Gold, ähnlich, je nachdem, wie man Bitcoin mag. Ich bin da jetzt nicht der Oberfan, aber auch ein bisschen zumischen und die andere Hälfte in Aktien und Immobilien.
Wenn wir jetzt bei den
Internet. Mehr kann ich auch nicht raten. Wenn ich das sonst wüsste, Roman, würde ich doch jetzt auf meiner Yacht in der Karibik sitzen und nicht hier.
Wenn wir jetzt gerade bei den Märkten sind, was ist da auffällig dieser Tage? Was beschäftigt dich? Was bewegt dich? Was fällt dir auf?
Nein, ich habe mich ein bisschen amüsiert, weil ich seit Jahren mich darüber ärgere, also genauer gesagt seit Corona, das sollte man sich einmal, nachdem man lange gespart hat, ein besonderes Luxusgut leisten wollen, wie eine Tasche von Chanel, Louis Vuitton oder weiß ich Cartier was. Aber seit Corona haben die sich ja angewöhnt, dass sie es unheimlich toll finden, wenn ihre Gäste, ihre Kunden, die so viel Geld bezahlen müssen für ihre Produkte, vor der Tür warten. So wie man früher in der DDR und in der Sowjetunion, da kann ich mich als junger Schüler, der damals nach Moskau gereist ist, 1980 war das noch dran erinnern, wie da die großen Schlangen vor den Läden standen, wenn es mal etwas Besonderes gab. Das empfindet heute die Fashion-Industrie als hip, darum ärgere ich mich so über die und als besonders natürlich über LVMH. Das ist die Nummer 1, das von Monsieur Arnault, das ist die Nummer 1 Luxusfirma, also die verkaufen ja alles von teuren Handtaschen bis zu teurem Champagner oder Cognac, also inzwischen auch Tiffany haben sie gekauft und die schönen alten deutschen Badelatschen, wie hießen die noch nicht Badelatschen, also diese komischen Schuhe, Birkenstock, ist ja auch alles dabei. Und sobald sie es kaufen, verdreifachen sich die Preise für dasselbe Produkt. Deren Aktien sind richtig unter die Räder gekommen diese Woche und das ganze erste Quartal. Fast 30% im ersten Quartal runter. Das ist der schlimmste Einbruch, schreibt die Wirtschaftspresse, überhaupt in Krisenmomenten für die Firma. Also schlimmer als 1990, damals diese... Platzen der amerikanischen Kreditblase, 2000 Dotcom-Bubble, 2008 die große Finanzkrise, die Euro-Krise, selbst schlimmer als während der Wochen der berühmt-berüchtigten Corona-Krise. Das ist natürlich nicht ganz fair, weil die Basis vor 20, 30 Jahren eine andere war, da war LVMH Nebenwert. Vor 4, 5 Jahren habe ich die Studenten an der Frankfurt School of Finance, wo ich manchmal unterrichte, immer damit geärgert, dass ich gesagt habe, was ist die wertvollste Firma Europas, was produziert die? Und dann haben die immer irgendwas gesagt, ich habe gesagt, Handtaschen. Und was sind die wertvollsten Firmen Amerikas? In jedem Falle 30% runter, der ganze Sektor massiv runter. Ein Zeichen dafür, dass es so ein bisschen kippt mit der Weltkonjunktur und dem leichten Geld ausgeben. Die wichtigsten Märkte sind China und Amerika für diese Luxusfirmen, Luxusgüterhersteller. Und sowohl in China als auch in Amerika ist die Nachfrage nach diesen extrem teuren Produkten massiv zurückgegangen. Lass mich das damit beenden. Arnault hat also im ersten Quartal rund 50 Milliarden Euro Vermögen verloren, das ist ja alles nur Buchgeld, also der Wert seiner Aktien, er ist der, über 50% Aktionär von LVMH. Das muss man das im Zusammenhang sehen damit, dass er vor 3 Jahren noch der reichste Mann der Welt war, mal für eine kurze Zeit, als LVMH der super Überflieger als Aktie war. Während der damalige Nummer 2, ein gewisser Elon Musk, der sich nicht mit der Produktion von Handtaschen und dem Verkauf von Cognac und Champagner beschäftigt, sondern ganz andere Visionen hat, sein Konglomerat, er hat es vorgestern oder so hat er das berühmt-berüchtigte Registrierung bei der amerikanischen Börsenaufsicht gemacht für SpaceX, XAI, wie immer diese Firma inzwischen heißt. Da ist ja alles, das ist ja so eine Art Gemischwarenladen des 21. Jahrhunderts. Er hat da ja alles zusammengepackt, seine SpaceX, also diese ganzen Raketen- und Satellitenaktivitäten, zusammen mit der Firma, die mal Twitter hieß, wie es immer so schön heißt, und jetzt X, zusammen mit seinen künstlichen Intelligenzaktivitäten. Es ergibt also jetzt eine integrierte, vertikal integrierte Organisation. Sein Argument dazu ist, er wird die Rechenzentren für seine KI mit seinen Raketen im All aufbauen, wo er dann mit Sonnenenergie die viel günstiger betreiben kann. Also wie auch immer, da redet man jetzt von einer Börsenkapitalisierung. Er beabsichtigt also in diesem Jahr an die Börse zu gehen, von 1,7 bis 2 Billionen US-Dollar, was dieses Start-up automatisch zu einer der wertvollsten 10 Firmen der Welt macht, mit einem Börsenwert, der ungefähr 60-70% des gesamten Börsenwerts aller deutschen Aktien entspricht, die seit, weiß ich, 150 Jahren zum Teil daran arbeiten, Das ist schon eine atemberaubende Geschichte. Also Elon Musk ist gerade dabei, seine Position als reichster Mensch der Welt noch stärker auszubauen. Man muss sagen, dass wir als Europäer steht man manchmal mit offenem Mund und fragt sich, was können die, was wir nicht können? Weil es ist ja nicht nur Elon Musk, es sind ja ganz viele Unternehmer, denn die mächtigsten Firmen Amerikas sind nicht Hermès, Chanel oder LVMH, sondern sind Firmen wie Meta, Nvidia, mit Börsenkapitalisierung, die so hoch sind im Vergleich zu uns, dass sich da ein Graben aufgetan hat, den ich in meinem Leben noch nie in diesem Maße gesehen habe. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit für ein tiefes In-sich-Gehen in Europa, nicht nur in der Energiepolitik, sondern in allen Punkten. Und das ist sicherlich nicht die Frage, ob jetzt die Ehefrau mitversichert ist oder das Ehegattensplitting eine gute oder eine schlechte Idee ist, was die deutsche Politik beschäftigt. Mhm.
Ich hätte noch eine Frage diesbezüglich, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, so einem klugen Menschen diese Frage zu stellen. Was lohnt es sich in der Zukunft oder vielleicht auch schon in der Gegenwart noch zu besitzen? Elon Musk spekuliert ja auf Energie, der findet das wahnsinnig interessant. Daten sind da auch ein Thema, Chips sind heutzutage ein Thema, während andere, wie du jetzt gesagt hast vorhin, Luxusgüter versuchen noch zu verkaufen mit einer Aktie, die eben purzelt, weil es die Leute ja nicht mehr so wollen. Immobilien gibt es. Was ist für dich ein Gut, das es noch zu besitzen lohnt?
Also zunächst mal, die Leute wollen immer noch gerne die Luxusgüter. Die sind nur so teuer geworden, dass sie sich nicht mehr leisten können. Sie haben es einfach überdreht, das Rad in den Luxusfirmen. Die Preiserhöhungen zwischen 2020 und 2026 sind gigantisch gewesen. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Im Moment sind übrigens Chips das ganz große Produkt. Sony wird seine PlayStation, der PS5, den Preis erhöhen. Computerpreise fallen nicht mehr, sondern steigen. Wir haben eine Chipknappheit durch KI. Das ist ja die Taiwan-Geschichte. Ich meine, wenn China Taiwan blockiert, dann gibt es nicht das, was die internationale Energieagentur machen kann. Wir haben Erdölreserven, die wir jetzt verkaufen. Es gibt keine Chipreserven. Ein Großteil, zum Teil in gewissen Branchen, bis zu 80% des Chipbedarfs wird aus Taiwan geliefert. Na, da wünsche ich aber mal viel Spaß, denn das geht dann wirklich über Nacht. Hier sehen wir die ganzen Vulnerabilitäten einer globalisierten Welt, in der man sich viel zu viel darauf verlassen hat. Hauptsache, es ist 2 Cent billiger, egal ob ich es von 1000 Meilen entfernt heranschiffern lasse. Energie ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, ja. Bei Daten bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, weil jetzt alle so gigantische Beträge da rein investieren, dass dann normalerweise die Rendite fällt. Ich muss drüber nachdenken. Ich versuche mal, die nächste Woche in mich zu gehen und gelobe, dass ich mit halbwegs durchdachten 3, 4 Vorschlägen nächste Woche komme. Aber man muss immer davon ausgehen, dass das menschliche Gehirn am liebsten das, was gerade passiert ist, in die Zukunft interpoliert, weshalb auch alle Experten, die immer das raten, was sowieso an dem Morgen schon in der Zeitung gestanden hat. In den seltensten Fällen ist unser Verstand, unabhängig von allem Expertenwissen, dazu in der Lage, sogenannte Bruchstellen zu identifizieren. Das heißt, so um die Ecke herum zu denken, dass wir dann die Zukunft wirklich richtig vorhersagen, weshalb die Zukunft auch meistens besser kommt, als wir Experten sie in unserem Wissensdilettantismus vorhersagen.
Super Schlusswort. Danke, Leni, für diese Ausführungen und eine wunderschöne Woche. Danke.
Das wünsche ich. Und erstmal ein sehr gesegnetes Osterfest. Ja. Und wie hat diese Sendung immer geändert damals? Es wird alles gut.
Genau. Danke.